Auch ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Wir haben diese Versammlungen in einem Rundbrief nicht bekannt geben können. Wir freuen uns, dass ihr trotzdem so zahlreich gekommen sind. Manche fragten, ob überhaupt Versammlungen sein werden. Aber solange wir noch auf Erden sind, kommen wir zusammen, das Wort des Herrn zu hören. Amen. Und wir möchten diese Zeit auskaufen. Sie wird immer teurer, immer böser, aber auch immer kostbarer. Amen. Immer kostbarer für die Gläubigen, für diejenigen, die Gott gerufen, die er begnadigt, denen er sich geoffenbart hat. Ich bin einfach hergekommen, ohne Konzept. Aber Gott hat ein Konzept. Amen. Gott hat einen Plan. Ich möchte, dass wir völlig frei, entspannt vor dem Angesicht Gottes versammelt sind und beginnen zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Beginnen zu glauben, dass Gott wieder erstattet und dass wir ein fester Bestandteil des Reiches Gottes geworden sind und dass heute die gleichen Verheißungen wie am Anfang ihre Gültigkeit haben und ihre Erfüllung finden müssen. Wir glauben, dass wir immer noch in den Tagen der Apostel leben. Das ist eine schwierige Sache, aber wir glauben einfach daran. Wir glauben, dass Gott das Neue Testament begonnen hat und dass es dabei bleibt bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Auch wenn Menschen vieles anders gemacht haben, Gott hat nichts anders gemacht. Seine erste Entscheidung war die letzte. Sie war richtig und bleibt richtig in alle Ewigkeit. Gott hat noch nie eine Entscheidung anders treffen müssen, wie er sie getroffen hat. Und so wollen wir unser Vertrauen in diesen Tagen auf Gott setzen und gleichzeitig erwarten, während wir sein Wort betrachten, dass sein Geist an uns zu wirken beginnt und dass wir die Dinge, von denen wir hören, dass wir sie erleben. Dass es nicht nur ein Anschauungsunterricht wäre oder eine Begeisterung dessen, was einmal war, sondern dass wir es alle persönlich miterleben könnten. Wie viele möchten geistgetauft werden, richtig biblisch geistgetauft werden? Ich glaube alle. Wer möchte das nicht? Doch, wir glauben daran. Wir glauben von Herzen, dass Rechtfertigung, Heiligung und Taufe im Heiligen Geist die Bekehrung eines gläubig gewordenen zum Abschluss bringen. Aber erst die Bekehrung. Und erst dann beginnt das Leben und der Wandel mit Gott. Die Bekehrung kann ein Erlebnis sein. Das Leben mit Gott ist dann ein fortwährendes Wachstum im Gehorsam, im Glauben, in der Nachfolge, in allem, was uns vom Herrn geboten und was wir von ihm zu empfangen haben. Wollen wir das vor Augen haben? Im Einleitungswort haben wir herrliche Gedanken gelesen und gehört. Ein Strom ist da, seine Bäche erfreuen die Gottesstadt. Das Heiligtum, die Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Wenn Gott in unserer Mitte ist, dann können wir nicht wanken. Wir sind gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen. Und immer wieder ist es hindurch geklungen, der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine feste Burg ist uns der Gott Jakobs. Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Einen anderen gibt es nicht. Es gibt nur einen einzigen Gott. Dieser eine Gott hat sich uns in Jesus Christus, dem eingeborenen Sohn, als Mensch geoffenbart. Lasst mich zwei Bibelstellen lesen und dann möchte ich heute Abend aus einer Predigt Bruder Brenhams so viel als möglich lesen und dann morgen mit der Wortbetrachtung fortfahren. Aus dem Matthäus-Evangelium, dem dritten Kapitel, Matthäus Kapitel 3, Vers 10 bis 12, Matthäus 3, Vers 10 bis 12. Schon ist aber den Bäumen die Axt an die Wurzel gelegt. Und jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch nur mit Wasser zu Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht gut genug, ihm seine Schuhe abzunehmen, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen. Seinen Weizen wird er in die Scheuer sammeln, die Spreu aber mit unlöschbarem Feuer verbrennen. Wir wissen, das ist ein Teil der Predigt Johannes des Täufers, der dem Herrn den Weg bereitete, die Straße unserem Gott ebnete. Hier hat er kurz einleitend gesagt, dass der Herr die gesamte Verantwortung übernommen hat. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand. Er wird seine Tenne gründlich reinigen. Du brauchst keinen Besen zu nehmen, um seine Tenne zu reinigen und dich auch nicht. Das macht er alles selber. Denn du könntest sehr schnell Weizen und Spreu miteinander wegfegen. Er weiß genau zu unterscheiden. Steht hier, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen. Nicht ein anderer, kein Apostel, kein Prophet. Er selber hat diese Verantwortung übernommen. Und die wollen wir ihm bis ans Ende auch überlassen. Seinen Weizen wird er, nicht nur Weizen, seinen Weizen. Wir sind nach seiner Art. Er wurde als Weizenkorn in den Boden gelegt, ist gestorben, ist auferstanden und ist deshalb nicht allein geblieben. Hat reiche Frucht getragen. Wir dürfen diese Frucht sein. Seinen Weizen, nicht einen, sondern seinen Weizen, wird er in die Scheuer sammeln, die Spreu aber mit unlöschbarem Feuer verbrennen. Die bekannte Stelle aus Apostelgeschichte, Kapitel 2. Hier will ich nur die ersten vier Verse lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Von Vers 1, als dann der Tag des Pfingstfestes herbeigekommen war, befanden sie alle sich an einem Ort beisammen. Da entstand plötzlich ein Brausen vom Himmel her, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in welchem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen. Nur ganz kurz, ich spüre es eben, hat es nie vorher so überlegt oder gesehen. Ehe wir um die Geistestaufe bitten und sie erleben möchten, müssen wir bereit sein, unsere Zunge in den Dienst Gottes zu stellen. Hier geht es nicht nur um eine Salbung, nicht nur um Wunder und Zeichen oder Geistesgaben. Hier geht es darum, dass unsere Zunge vom göttlichen Feuer durchdrungen und dann in den Dienst Gottes gestellt wird, um die großen Taten Gottes verkündigen zu können. Amen. Wer seine alte Zunge weiter gebrauchen will, der wird sie höchstens danach noch besser gebrauchen können. Das haben wir alle festgestellt. Geistgesalbte Menschen, die nicht erneuert sind, die keine Wiedergeburt erlebt haben, die aber die Salbung erlebt haben, können doppelten und dreifachen Schaden anrichten. Ein Mensch, der geistgetauft werden möchte, muss erst bereit sein, seine Zunge dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Dann, wir sehen's ja hier, es erschienen ihnen nicht Augen von Feuer zerteilt oder Ohren von Feuer zerteilt oder Füße oder Hände, sondern Zungen wie von Feuer zerteilt. Jakobus schreibt, die Zunge ist das Übel im Leibe und kein Mensch vermag sie zu bändigen. Die wilden Tiere, die bekommen wir noch in den Griff, unsere eigene Zunge nicht. So steht's im Jakobus geschrieben. Also, hier erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ. Sind wir alle bereit, unser Leben, unsere Worte, unsere Gespräche, unser Zeugnis, was immer wir hier auf Erden zur Ehre Gottes tun können, sind wir bereit zu einem solchen Leben mit Gott? Sind wir bereit, mit allem aufzuhören, was Schaden bringt, um den Aufbau der Gemeinde mitzuerleben? Dann wird die Geistestaufe uns zum großen Segen gereichen und nicht nur uns, sondern auch all denen, die von uns die großen Taten Gottes gesagt bekommen. Steht hier, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen. Das wünschen wir uns alle von ganzem Herzen, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen. Paulus schreibt an die Korinther, dass wir geistgewirkte Rede mit geistgewirktem Inhalt verbinden dürfen. Und wir wissen, dass alle diejenigen, die mit Heiligem Geist erfüllt wurden, haben die großen Taten Gottes verkündigt. Liest die Weissagung oder den Lobpreis der Maria oder des Zacharias. Und ihr werdet feststellen, dass es so war. Auch Simeon und Hanna, alle, die mit Heiligem Geist erfüllt wurden, haben nicht an Gott und an dem, was er tat, vorbeigesprochen. Sie haben das, was zu ihrer Zeit heilsgeschichtlich geschah, auf den Leuchter gestellt, durch Offenbarung und Inspiration des Heiligen Geistes. Amen. Genau so ist es in unseren Tagen. Der Geist Gottes wird das auf den Leuchter stellen, worum es jetzt geht. Insbesondere das prophetische Wort, die Verheißungen für unsere Zeit. Aus der Predigt das Zeichen, sicherlich den meisten von uns bekannt, möchte ich doch einiges vorlesen. Ich hoffe, dass niemand Anstoß daran nimmt. Sollten einige unter uns sein, die nicht wissen, aus welcher Predigt ich lese. Es ist eine Predigt, die Bruder Brenhem gehalten hat. Wann war es? Im Jahre 63, vermute ich. Und Gott hat ihn ja in besonderer Weise gebraucht. Und wir glauben, dass er ein Mann von Gott gesandt war. Wir glauben, dass ihm die Botschaft Gottes an das Volk Gottes aufgetragen wurde Und dass außer dieser Botschaft keine zweite kommen kann und kommen wird. Auch kein anderer Botschafter, kein anderer Prophet, sondern nach dem Ratschluss Gottes steht geschrieben, dass 7 Gemeinden waren und 7 Engel. Und wir leben im 7. Gemeindezeitalter und danach kommt nichts mehr. Jetzt kommt die Vollendung. Auch dafür sind wir Gott von Herzen dankbar. Auch das sei hier erwähnt, ehe ich lese. Wir haben zumindest die Gnade gehabt, dass wir die göttliche Botschaft so erhalten haben und stehen und gehen ließen, wie sie uns überliefert worden ist. Wir haben keine andere Botschaft daraus gemacht, haben nichts gedreht und gewendet, sondern geglaubt, was uns hinterlassen wurde. Hier sagt Bruder Brenhim, wir sind hier, das Wort zu hören. Das Wort, das uns zuteil wurde. Das wollen wir. Denn es ist das Einzige, was uns alles bedeutet. Etwas Bleibendes, das uns zu helfen vermag. Gott sende sein Wort, um uns zu helfen, uns gesund zu machen, uns zurechtzubringen, uns Weisung, Offenbarung und Belehrung aus Gnaden zu schenken. Den Begriff, das Zeichen, habt ihr gehört. Gott hat von Anfang an davon gesprochen. Zu Noah sagt er, das soll das Zeichen sein. Er sprach da vom Regenbogen. Zu Mose sagt er, dir werden 2 Zeichen gegeben. Und dann von dem Blut, das an die Türpfosten gestrichen wurde, das soll das Zeichen sein. Immer wieder ist davon die Rede, bis Gott dann im Propheten Jesaja sagte, fordert ein Zeichen, sei oben aus dem Himmel oder unten aus der Erde. Und dann sagte, ich selbst werde euch ein Zeichen geben. Amen. Na, plötzlich kam's und dann heißt ein Zeichen, dem widersprochen werden wird. Ja. Nur kurz erwähnt, damit wir sehen, was damit gemeint sein soll. Hier heißt es, bezogen auf die Stelle aus dem Mose, 2. Mose 12, 12, 13, das Blut soll für euch ein Zeichen sein. Nun als erstes, was ist ein Zeichen? Ein Zeichen ist ein Beweis, zum Beispiel, dass eine Fahrkarte gekauft wurde. Die Karte ist der Beweis, dass der Preis für die Fahrt bezahlt wurde. Ihr wisst, Bruder Brenhim hat eine ganz besondere Gabe, durch praktische, sachbezogene, natürliche Beispiele Großes zu offenbaren und darzulegen. Hier geht er dann weiter und sagt, Gott, reich an Barmherzigkeit, hat ein stellvertretendes Opfer dargebracht. Es bestand darin, dass etwas anstelle des Schuldigen sterben musste. Nichts anderes konnte es bewirken. Wir müssen die Erlösung in ihrem Grund begreifen. Erlösung bedeutet nicht, zu Gott zu kommen und sagen, ich habe nichts Böses getan. Erlösung bedeutet, sich als verloren zu erkennen, um Hilfe und Rettung aus einem tiefen Notschrei, nicht nur mit Lippen, sondern mit dem Herzen zu Gott zu kommen. Amen. Nach dem Wort der Schrift, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Die Bekehrungen des 20. Jahrhunderts sind alles so Bekehrungen ohne Geburtsschmerzen, und ohne Notschrei. Aber Gott kann uns auch da noch hineinbringen. Gott wird uns, wenn es Not tut, sogar hineinbringen müssen. Ich lese weiter. Es ging nicht nur um die Darbringung des Opfers, sondern um die Gleichstellung des Opfernden mit dem Opfer. Der Opfernde hat sich mit dem Opfertier identifiziert. Er wusste, dieses Tier das leben könnte, muss jetzt sterben, nur weil ich schuldig geworden bin. Hier die völlige Gleichstellung und Identifizierung des Opfernden mit dem Opfer. Könnte es uns doch heute so durch den Geist verklärt werden und wir mit dem Opferlamm diesen letzten Weg im Geiste auf den Hügel Golgatha hinaufgehen und so mit ihm identifizieren, als wären wir Simeon von Kyrene, der dann noch zum Schluss half, das Kreuz zu tragen. Dass wir so mit ihm mitgegangen wären, mitgehen könnten, bis zu der Stätte, um mit ihm gekreuzigt werden zu können. Hier oder worden zu sein. Hier steht dann weiter, könnt ihr nun die Vorherbestimmung sehen? Er war geboren als Lamm. Er wuchs auf als Lamm. Er starb als Lamm. Er war das Lamm. Deshalb ist das die einzige Art der Geistesnatur, die das Wort und Christus annehmen kann. Die übrigen werden versuchen, es zu bekommen. Doch wie könnt ihr den Geist Gottes auf eine Wolfsnatur legen? Hier müssen wir kurz anhalten. Es geht hier um den Wortbegriff Art der Geistesnatur. Dieselbe Art. Gott lässt alles nach seiner Art hervorkommen. Wir kennen das aus dem Schöpfungsbericht. Warum hat der Herr Jesus zu Petrus dreimal hintereinander gesagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Warum sagte ich als der gute Hirte, gebe mein Leben für die Schafe? Meine Schafe hören meine Stimme. Mit ihm identifiziert, er das Lamm Gottes, wir aus ihm geboren, die Lammesnatur in uns tragend, dasselbe Geisteswesen durch das gleiche göttliche Leben, das in ihm war. Nur dadurch ist die Verbindung gewährleistet. Alles andere ist ein Versuch, der von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Wir versuchen nicht mit Gott übereinzustimmen, sondern wir lassen uns von Gott mit seinem Wort in Übereinstimmung bringen und wir sträuben uns nicht. Ich habe ja Schafe seit einiger Zeit. Sicher, die haben auch manchmal so ihre Tage. Aber was soll ich euch sagen? Ich habe noch kein einziges Mal gesehen, dass die Haare so hinten sich so ein bisschen aufgerichtet haben, wie der Wolf das so schön kann, nicht? Wie viele haben schon mal einen Wolf gesehen? Das geht sehr schnell. Sehr schnell. Man merkt sofort, wie der Kamm sich oben erhebt. Und dann ist allerhöchste Zeit. Bei einem Schaf habe ich das noch nie gesehen. Obwohl die Böcke, denen ist mitgegeben, ein wenig zu stoßen. Aber dafür kann ihnen niemand böse sein. Das ist ihnen so gegeben. Lesen wir weiter. Ich frage mich heute, wenn Gott uns zu einem Leben vollkommener Ergebenheit in seinem Dienste führt, ob sich unser Geist nicht manchmal auflehnt. Sicher möchten wir alle, dass Gott sie offenbart. Aber wir möchten unseren Weg dabei haben. Wir möchten, dass die Sache so geht, dass wir ja nicht irgendwo, und so wird es eben nicht gehen. Es wird Opfer geben müssen, ehe diese vollkommene Übereinstimmung und Ergebenheit vor Gott stattfinden kann. Ich schließe mich da nicht aus. Wir werden alle dazugehören und schlussendlich unsere Leiber als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer auf den Altar zu legen haben und von Herzen zu sagen, nicht mit den Lippen, sondern von Herzen. Hier bin ich. Tue mit mir, was du möchtest. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Und dann haben wir den Stand erreicht, so wir von Herzen meinen, was wir mit dem Munde ausgesprochen haben. Dann werden der Gemeinde, was Vollmacht und Dienst betrifft, göttliche Legitimation und Bestätigung keine Grenzen mehr gesetzt sein. Ich meine, dass wir alle hundertprozentig davon überzeugt sind, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich schaue jetzt auf meinen geliebten Bruder aus Kitzsee. Er sagte mir von irgendeinem Leiten und ich habe im Unglauben gesprochen und sagte, ja, wir alle werden alt. Ich sagte sogar, und Jakob wurde sogar blind und sagte, deshalb sind wir nicht gekommen. Wir sind gekommen, um von Gott geheilt zu werden. Und da hatte ich meine erste Lektion schon weg. Das war schon gestern Abend. Und so geht es uns doch. Wir möchten als Menschen noch sagen, ja, so und so und so. Aber Gott will, Gott fordert von uns, dass wir uns auf die Glaubensgrundlage stellen und Gott vertrauen. Und was dann kommt, kommt. Sein Wille geschehe. Und niemand wird ihn deshalb zur Rechenschaft ziehen. Hier heißt es, ein Lamm ist gehorsam. Ein Lamm ist selbstlos. Es beansprucht nicht einmal, was ihm selber gehört. Ihr könnt es hinlegen und die Wolle abscheren und es wird nichts dagegen einwenden. Es opfert alles, was es hat. Das ist ein Lamm. Es gibt alles hin, sich selbst und alles, was es hat. So ist es mit einem echten Christen. Ich habe nur gelesen, noch gar nichts gesagt. Und schon dürfen wir uns fragen, sind wir so dem Herrn ergeben? Wirklich von ganzem Herzen mit allem, was wir sind und haben. Wir lesen hier, ein Lamm gibt alles, was es hat. Sogar die Wolle, das habe ich immer wieder erlebt. Der Mund wird nicht aufgetan. Der Scherer schert und das Schaf gibt alles hin, was es hat. Hier wird von uns als den gläubig gewordenen gesprochen. Wir singen oft genug. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich lebe für Jesum allein. Wie steht's in der Praxis? Möge Gott es uns schenken, mir und uns allen, dass es wahr werden würde. Weiter steht hier. Dann werden das Lamm, das Blut und die Person vereinigt. Das Opfer und der Gläubige. Hier haben wir jetzt die Brücke, die Vereinigung. Das Lamm Gottes, das Blut, das für uns floss, und alle, die durch das Blut erkauft wurden. Eine göttliche Vereinigung hat stattgefunden. Gott war in Christo und hat uns mit sich selber versöhnt, um in uns Wohnung zu nehmen. Wenn also unser Wille in den Willen Gottes gelegt wird, wenn das Lamm Gottes, das Blut, das geflossen ist, und die Person, die sich dazu bekennt, wenn die eins werden, dann offenbart sich Gott eben durch diese Gläubigen, die so mit dem Opfer eins geworden sind. Auch das haben wir vorhin schon gesagt, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, ein völliges Opfer auf dem Altar Gottes zu werden. Isaak, wenn ich mich recht erinnere, wurde sogar gebunden und auf dem Opferaltar dargebracht. In der Gewissheit, so bleibt es. Und erst da hat Gott vom Himmel her eingegriffen und gesagt, Abraham, Abraham, jetzt sehe ich, dass du völlig gehorsam bist. Gott hat doch bis zum Ende geprüft. Wohl dem, der in seiner Prüfung, die Gott ihm auferlegt, bis zu Ende geht, bis Gott antwortet. Amen. Nicht früher aufhört, nicht aussteigt. Und ich sage, Moment mal, hier geht's nicht mehr weiter. Da war sogar Dickicht. Ich bin froh, dass das in der Bibel steht. Abraham schaute sich dann um und sah einen Widder, der sich im Dickicht, im Gestrüpp, im Dorngestrüpp verfangen hat. Wir mögen manchmal durch Dickicht gehen, durch Wüsten hindurchgehen. Und plötzlich, wenn wir meinen, es geht nicht mehr weiter, öffnet uns der Herr die Augen. Und wir sehen das Opferlamm am Kreuz auf Golgatha. Amen. Fassen neuen Mut und erkennen, er starb an meiner Stadt, damit ich für ihn leben darf. Amen. Das ist die Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Steht weiter. Ihr seid in eurem Leben durch euer Opfer identifiziert. Das macht euch zu dem, was ihr seid. Somit war das Zeichen der Beweis der Zugehörigkeit. Das Blut bewies, dass der Anbeter das Lamm geopfert und dass er angenommen wurde. Es war das Zeichen, das angewandt wurde. Welch ein wunderbarer Ausspruch. Ich weiß nicht, ob wir dem alles so folgen, ob wir bei der Sache sind. Für mich ist das sehr wichtig. Und ich glaube für uns alle. Amen. Es geht doch jetzt ums Ganze. Wir nahen uns doch dem Ende mit Riesenschritten. Wir sehen's an allem, was um uns herum geschieht. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauern wird. Eins aber wissen wir, dass die Zeit mit Sicherheit ihrem Ende entgegengeht und dass wir mit der Wiederkunft des Herrn rechnen können, rechnen dürfen und auch müssen. Und daher all diese ernsten Aussprüche, die wir hier finden. Wären wir heute Abend schon bereit, dem Herrn als ganzes Opfer zur Verfügung zu stehen? Aber er durchschaut unsere Herzen. Er prüft unsere Nieren. Er weiß, ob wir uns ein Hintertürchen offen lassen, durch das wir dann wieder hinausschlüpfen können. Er möchte, wie Bruder Brennim in der Predigt die Tür in den Türen, er möchte, dass wir alles, nicht nur die Haupttür öffnen, sondern auch all die anderen Innentüren. Die meisten tun die Haustüre auf, wir alle vielleicht, und dann ja, wir haben es ja gehört in der Predigt, Herr, bleibe schon hier, wir brauchen dich, wir möchten ja nicht verloren gehen, du kommst uns als Retter wie gerufen, aber jetzt bleibe hier, du bist drin, bleibe jetzt hier. Die anderen Türen, da steht dann Eingang verboten oder Zutritt nicht erlaubt und so weiter. Und so geht's nicht. Gott möchte uns ganz haben. Der Herr hat sich ganz geopfert. Er möchte alle, die ihm angehören, ganz haben. Ich lese weiter. Wahres Christentum muss seinen Beweis der Öffentlichkeit erbringen. Im öffentlichen Leben, im Büro, auf der Straße, wenn Schwierigkeiten kommen, wo immer es sein mag, in der Gemeinde oder anderswo. Da haben wir die Prüfungen kommen. Aber sie kommen, dass wir sie bestehen, dass wir ausharren darin. Dass wir so lange ausharren, bis Gott uns führt und leitet. Und dass wir ihm die Entscheidungen überlassen. Es geht noch weiter. Hier steht dann, das Blut ist das Zeichen, und das Zeichen muss Anwendung finden. Ohne dieses wäre sogar der Bund wirkungslos. Und da denke ich an Matthäus 26, dies ist der neue Bund in meinem Blute. Das neue Testament mit allem, was darin geschrieben steht, wurde rechtskräftig für alle, die gläubig werden während der Zeit des neuen Bundes. Der Bund ist durch das heilige Blut des Gotteslammes rechtskräftig geworden. Jede Verheißung, die uns gegeben wurde, kann nun vollstreckt und erfüllt werden. Es geht noch weiter. Das Lamm wurde zur Abendzeit geschlachtet und das Blut wurde zur Abendzeit angestrichen. Habt ihr es begriffen? Erst zur Abendzeit fand diese Handlung statt. Wir leben jetzt in der Abendzeit dieses Zeitalters. Das ist die Abendzeit für die Gemeinde. Dies ist die Abendzeit für mich. Es ist die Abendzeit für meine Botschaft. Ich sterbe. Ich gehe. Ich bewege mich hinaus in der Abendzeit des Evangeliums. Herr, bleibe bei uns, denn es ist Abend geworden. Wir gehen auf die Mitternachtsstunde zu. Und wie wir hier lesen und auch begreifen, Dinge, die in vergangenen Zeitalter nicht gefordert worden sind, sei es im Zeitalter der Reformation oder der darauf folgenden Erweckungen, die werden heute von uns gefordert. Von wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden. Und was noch nicht mal um die Jahrhundertwende gefordert wurde, wird heute von uns gefordert. Was nicht in der Pfingsterweckung gefordert wurde, wird heute von uns gefordert. Und wir müssen auf diese göttlichen Forderungen im Gehorsam eingehen. Wir können nicht eigene Wege gehen und dann selig werden. Wir müssen heute den Weg gehen, den Gott für die Herausrufung und für die Vollendung der Brautgemeinde bestimmt hat. Und diesen Weg legst nicht du und nicht ich fest. Dieser Weg ist festgelegt von Gott. Du brauchst ihn nur zu gehen. Er ist sogar gebannt worden durch den Botschafter, den der Herr sandte. Nur gehorsam. Wir müssen aber auch die ernste Lage erkennen. Wir müssen wissen, jetzt geht's ums Ganze. Es geht darum, dass Gott jetzt auch sein Wort in unserer Mitte bestätigt. Ich habe das hier auch vor kurzem gesagt, vielleicht auch am letzten Sonntag in Zürich. Wenn wir daran glauben, dass Bruder Branham ein Mann von Gott gesandt war, mit der Botschaft der Wiedererstattung aller Dinge, wie ja geschrieben steht und unser Herr auch sagte, dann sehen wir aufs Deutlichste, dass er einen 100% erstatteten Dienst hatte. Oder nicht? Er hatte einen 100% erstatteten Dienst. Er hat einen bevollmächtigten, apostolischen, prophetischen Dienst. Er hatte nicht nur die Botschaft der Wiedererstattung, er hatte die direkte Wiedererstattung, die hinter dieser Botschaft stand. Was sollen wir am Ende haben? Nur Worte als Botschaft, über die wir noch streiten, in der wir viele Richtungen gehen, nur nicht die göttliche? Das sei ferne. Der Tag muss kommen, wo Botschaft, Botschafter und Botschaft und Botschaftsgläubige und alles mal richtig übereinstimmt. Wo die Sache passgenau wird. Wo man nicht mehr hin und her rücken muss, sondern wirklich feststellen kann, hier stimmt's. Hier stimmt's. Und weil es stimmt, wird Gott sich dazu bekennen. Und dazu haben wir diese Versammlungen, um uns mit Gott in Einklang zu bringen. Um uns mit seinem Wort in Übereinstimmung zu bringen. Nicht mit irgendeiner Deutung. Das haben wir längst erkannt. Die Deuter werden sicherlich nicht weit kommen. Wir möchten, dass Gott mit uns weitergehen kann. Ich lese hier noch weiter und Folgendes. Doch in diesem herrlichen Stand, der unter diesem Blute ist, unterscheiden wir zwischen dem Blut und dem Leben. Das Zeichen für die Gläubigen ist jetzt der Heilige Geist, wie damals das Blut war. Eine chemische Zusammensetzung. Es ist der Heilige Geist Gottes. Damals konnte der Geist Gottes noch nicht fallen. Der neue Bund war noch nicht gekommen. Das Blut war das Zeichen. Sie durften frei ausgehen, blieben bewahrt. Nichts geschah ihnen. Jetzt kommt der Heilige Geist über die bluterkaufte Schar. Und das ist die göttliche Antwort, die wir alle benötigen. Auch das haben wir schon gesagt. In der Wassertaufe der gläubig gewordenen beweist der Gläubige, dass er Gott gehört, dass er dem Herrn dienen und folgen möchte. Er hat das Wort gehört, hat Ja gesagt und beantwortet so im Gehorsam diesen Ruf Gottes. In der Geistestaufe beantwortet Gott. Da antwortet Gott dem Gläubig gewordenen, dass er ihn angenommen hat.
Ich lese noch weiter. Wir leben in dem Schatten. Der Zorn ist im Begriff, hereinzubrechen. Gott fordert den Beweis, dass ihr selbst das Zeichen des Heiligen Geistes empfangen habt. Es ist die einzige Weise und das einzige Merkmal, dass Gott schonend an euch vorüberziehen wird. Denn es ist das tatsächliche Leben Jesu Christi, das in die Gläubigen zurückgekehrt ist. Amen.
Amen.
Amen. Das haben wir vor kurzem auch schon ein wenig gestreift, ohne dass wir diese direkten Passagen gelesen haben. Das Leben ist ja im Blute. Und mit dem Moment des Blutvergießens wurde das göttliche Leben frei. Und das göttliche Leben kam zu Pfingsten auf die bluterkaufte Schar herab, damit jetzt Gott nicht mehr über uns und unter uns, sondern in uns Wohnung nehmen konnte.
Amen.
Und so wie Gott in Christus war, so ist Christus in der Gemeinde. Also, Gott fordert den Beweis. Wir haben vorhin gehört, wenn jemand eine Fahrkarte hat, dann ist das der Beweis, dass er die Fahrt bezahlt hat. Ja, was brauchen wir nun für unsere Himmelfahrt? Und das meine ich jetzt ganz ernst. Wir alle möchten entrückt werden. Die Entrückung ist unser Ziel. Wenn wir das nicht erreichen, ja, wer will sich dann die Enttäuschung vorstellen? Wer will sich diese Enttäuschung vorstellen? Die Enttäuschung wird doch nicht bei den Ungläubigen sein. Die warten doch auf keine Entrückung. Wo wird die Enttäuschung sein? Die kann nur da sein, wo eine Hoffnung unerfüllt geblieben ist. Enttäuscht werden kann nur der, dem wir irgendwie etwas meinte, zugesagt bekommen zu haben oder vielleicht auch die Verheißung im Herzen trug, ohne auf die Bedingungen im Einzelnen eingegangen zu sein. Gott hat Bedingungen an alles geknüpft. Wir haben schon unterscheiden gelernt zwischen Salbung des Heiligen Geistes, zwischen dem Siegel des Geistes, dass wir göttliches Eigentum sind und dass sich nichts daran ändert, was kommen oder gehen mag. Wir sind Gottes Eigentum.
Amen.
Wie wir in Römer 8 lesen, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Henkerball noch sonst was kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn.
Amen.
Und diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist.
Amen. Amen.
Also, was kann uns von der Liebe Gottes scheiden, wenn diese Liebe Gottes in uns ist? Dann müsste ich mich ja von mir selber scheiden. Und dazu habe ich keinen Anlass. Nein, Gott hat uns sein Wort gegeben. Und nicht nur das. Er hat uns noch mehr gegeben. Er hat uns alles gegeben, was er uns in seinem Worte verheißen hat. Und daher haben wir die Predigt Bruder Brennims im Besitz aller Dinge. Sogar besitzen die Feindespforten. Was war es? Es war der Glaube an den Auferstandenen. Das lebendig machende Wort, die lebendig machende Kraft in den Gläubig gewordenen, hat den lebendigen Gott zum Handeln und zum Wandeln in ihrer Mitte veranlasst. Und dasselbe muss am Ende der Tage geschehen. Dass wir es ernst nehmen und Gott von Herzen glauben, alle Furcht beiseite legen, Ehrfurcht haben, Gott vertrauen, Gott glauben, uns mit ihm, wie schon gesagt, in Übereinstimmung bringen lassen, damit, wie hier geschrieben steht, denn es ist das tatsächliche Leben Jesu Christi in den Gläubigen. Dass Gott in Christus war, das wissen wir alle. Und dass er sagen konnte, mit Recht sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das wissen wir auch alle. Aber dann Johannes 17. Vater, du in mir und ich in ihnen, auf dass wir eins sind, eins sind. Diese göttliche Übereinstimmung, so wie in Christus, jedes Wort, das auf ihn Bezug nahm, an ihm, durch ihn, mit ihm erfüllt wurde, so muss jedes Wort, das der Brautgemeinde gegeben wurde, an ihr, durch sie, erfüllt werden zur Ehre Gottes. Denn die Schrift kann nicht gebrochen werden. Braut und Bräutigam gehören zusammen und bilden eine Einheit. Der Herr vollendet in diesen Tagen sein Werk. Gott wird schonend an euch vorübergehen, denn es ist das tatsächliche Leben Jesu Christi in den Gläubigen. Wie könnte Gott mir noch irgendwas wollen, wenn ich das Leben Jesu Christi trage, wenn ich erkannt habe, dass der Sohn Gottes am Kreuz meinen Platz eingenommen hat, meine Strafe trug, für mich gelitten, für mich starb, ja, dass er wirklich an meiner Stadt für mich dort in den Tod ging, dann darf ich aus Gnaden leben.
Amen.
Aus Gnaden bin ich freigesprochen worden. Und ich glaube, wir alle. Wir alle sind freigesprochen worden.
Amen.
Und deshalb können wir glauben, dass auch der Rest an uns noch erfüllt wird. Ich lese weiter. In gleicher Weise muss es mit einem jeden Gläubigen heute sein, erfüllt mit dem Heiligen Geist, ein Zeichen dafür, dass das vergossene Blut des Lammes, dass das Leben, das in dem Lamme war, zurückgekehrt ist und in dem Gläubigen versiegelt wurde. Haben wir das gut gehört? Haben wir das erlebt? Wollen wir es erleben? Ist unser Herz bewegt? Haben wir Verlangen danach und sagen, Herr, ich habe dein Wort gehört. Ich möchte erleben, was du gesagt hast. Ich habe es euch ja hier oder in Zürich gesagt. Wir haben es in dieser Zeit ja mit vielen Dingen zu tun. Und es sei nicht zur Erheiterung gesagt, denn dafür ist die Zeit ja zu ernst. Aber als ich dort in den USA in die Trans World Airlines steigen wollte, ja oben schon angekommen war, da fragt die Stewardess mich, sind Sie wiedergeboren? Und ihr könnt euch ja vorstellen, sie war bemalt, soweit es nur ging. Also ich urteile keinen Menschen. Jeder will ja schön aussehen und so weiter. Aber es war alles bemalt, was nur bemalt werden konnte. Wirklich alles. Und mich fragt sie während dem Eintritt in das Flugzeug, are you born again? Nicht? Also sind Sie wiedergeboren? Ich wusste nicht, wie mir geschah. Aber ich schaute sie nur an und ihr könnt euch ja vorstellen, einige Passagiere habe ich da aufgehalten und hab nur gesagt, ja, aus Gnaden bin ich wiedergeboren, aber was ist mit Ihnen? Und dann ging es zur Sache. Was ist mit Ihnen? Heute haben wir Begriffe der Wiedergeburt, der Geistestaufe, der Heiligung, alles Wortbegriffe. Und die Sache selber ist nicht da. Es sind nur fromme Reden. Schlagworte sind's geworden. Und als die Dame dann noch sagte, ja, ich weiß zwar nicht, was es ist, aber man sagt, halb Amerika ist wiedergeboren. Da dachte ich, jetzt hast du wenigstens die Wahrheit gesagt, insofern, dass du nicht weißt, was es bedeutet. Aber halb Amerika ist sicher auch nicht wiedergeboren. Kommen wir hier zu diesem ernsten Text zurück. In gleicher Weise muss es mit einem jeden Gläubigen heute sein. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wie viele sehnen sich wirklich danach, voll des Geistes zu sein? Mal vom Geiste Gottes geleitet zu werden. Auch mal vom Geiste Gottes gebraucht zu werden. Mal inspiriert zu werden. Mal durchdrungen zu werden. Wie viele wollen das mal? Es wird wirklich allerhöchste Zeit. Ich sage es euch, es wird allerhöchste Zeit. Und Gott wird nicht eher etwas geben, bis unser Verlangen einen solchen Punkt erreicht hat, dass wir es nicht mehr aushalten können. Dann wird Gott geben. Und Gott wird aus seiner Fülle und aus Gnaden wird Ehre schenken. Ich lese hier weiter. Zurückgekehrt ist, in dem Gläubigen versiegelt wurde durch den Heiligen Geist. Jeder, der an euch vorübergeht, zu euch spricht, oder mit euch verkehrt, wird sehen, dass das Blut angewandt wurde. Der Beweis des Lebens, das im Blute war, ist in euch. Ihr seid sicher vor dem Zorn. Nicht die Worte sind der Beweis. Das Leben, das göttliche Leben in uns, ist der Beweis, dass Christus Wohnung genommen hat in unseren Herzen. Dann steht hier weiter, die Gemeinde in dieser Zeit, die das Zeichen der Taufe des Heiligen Geistes empfangen hat, ist im Blute gewaschen und der Heilige Geist ist über ihr. Ich weiß nicht, wie wir die Predigten lesen. Es ist sehr viel Mühe damit verbunden, sie zu übersetzen, sie Korrektur zu lesen, sie zu drucken. Viel Mühe ist damit verbunden. Ich hoffe, dass wir sie alle lesen und dass wir nicht nur lesen, was wir gerne lesen und hören möchten, sondern lesen, um zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt, um Gott aus den Predigten reden zu hören. Es gibt ja genügend, die finden in der Bibel genau die Stellen, die sie suchen. Genau die Stellen, die sie suchen. Immer. Nur nicht die Stellen, die ihnen helfen könnten, die finden sie nicht. Also lesen wir weiter. Jetzt ist die Zeit des Zeichens. Jedes Haus muss unter dem Schutz des Zeichens sein. Jedes Haus Gottes muss durch das Zeichen geschützt sein. Alle, die drinnen sind, bleiben bewahrt unter dem Zeichen. Das Haus Gottes ist der Leib Jesu Christi.
Amen.
Durch einen Geist sind wir unter diesem Zeichen zu einem Leibe getauft worden und wurden zu einem Teil desselben. Gott sagte, wenn ich das Zeichen sehe, will ich schonend an euch vorübergehen. Wir könnten da im Hebräerbrief, im 3. Kapitel, meine ich, nachlesen, oder es ist Kapitel 4, wo es heißt, und Mose war treu in seinem ganzen Hause. Christus als Sohn, treu im Hause Gottes. Wir können 1. Timotheus 3, Vers 15 lesen. Auf dass du weißt, wie man sich in dem Hause Gottes verhält. Welches da ist? Die Gemeinde, die Säule und Grundfeste der Wahrheit.
Amen.
Gott hat ein Haus, eine Behausung Gottes im Geist, eine Wohnstätte auf Erden.
Amen.
Einen Leib, um durch den Leib zu wirken. Und das sind wir. Aber er möchte Wohnung nehmen. Er möchte Wohnung nehmen, um in diesem Hause tun zu können, was er sich vorgenommen hat. Unter diesem Zeichen seid ihr geschützt. Alle, die drinnen sind, bleiben bewahrt. Ihr Lieben, der Leib Christi, alle Glieder, die zum Leibe Jesu Christi gehören, sind auf Golgatha gerichtet worden, als Jesus Christus unser Gericht auf sich nahm. Stellvertretend hat er es getan. Deshalb, wer da glaubt, wird nicht mehr gerichtet werden, sondern ist vom Tode ins Leben hinübergegangen. Wir sind nicht für das Gericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Seligkeit ererben. Es gibt genügend Bibelstellen. Wir dürfen sie glauben von ganzem Herzen. Aber noch mehr, wir möchten sie erleben. Jetzt kommen die Tage des Erlebens. Jetzt kommen die Tage, in denen Gott sich offenbaren möchte. Wir können mit einer solch gewaltigen Botschaft, und das sage ich hier nicht aus Vermessenheit, das sage ich aus Dankbarkeit. Es gibt keinen Evangelisten, der eine Botschaft Gottes heute zu bringen hätte. Sie sind alle an dem, was Gott getan hat, vorbeigegangen, haben nur den Teil, der zu ihrem Vorteil gereichte, den haben sie sich herausgenommen und gingen dann ihre eigenen Wege, ohne zu begreifen, welch einen Weg Gott mit der Gemeinde geht. Wenn es also eine Herausrufung geben soll, dann kann es nur durch die eine, von Gott gegebene, aus dem Wort kommende, durch den Geist geoffenbarte Botschaft kommen. Oder wie seht ihr das? Wer soll die Herausrufung machen? Wer hat vom Himmel her zugerufen? Ihr, mein Volk, kommet heraus und sondert euch ab. Wir mögen die Botschaft tragen, aber wer macht gläubig? Wer ruft heraus? Wer führt zur Buße? Es ist der Geist Gottes, der alles in allen wirkt. Wir sind nur Zuschauer dessen, was Gott tut. Und ich glaube, dass eine Entrückung stattfinden wird. Ich glaube, dass eine Braut sein wird, ohne Flecken und ohne Runzel. Ich glaube, dass eine Herausrufung, eine Zubereitung, eine Vollendung stattfinden muss und stattfinden wird. Und ich glaube, dass diese Zeit über uns kommt, die wir jetzt leben. Und wenn Bruder Brenham hier vorhin noch sagt, in den Tagen Luthers lag die Betonung da und in den Tagen Wesley sagt er und so weiter und so weiter. Aber worauf liegt sie heute? Heute wird alles zusammengefasst, damit wir Gott ganz und gar erleben, wie am Anfang. Ich lese weiter. Jetzt ist der Geist selbst das Zeichen. Der Heilige Geist in sich ist selbst das Zeichen. Das Blut wurde auf Golgatha vergossen. Das ist wahr. Doch seht, in der Blutzelle war das Leben. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Ich sprach gestern, glaube ich, mit den französisch sprechenden Brüdern kurz darüber, über den Begriff eingeboren. Eingeboren. Jesus Christus, der eingeborene Sohn Gottes. Da war nichts von einer anderen Seite hinzugefügt. Gott hat alles, was zur Zeugung und zur Geburt gehört, selber geschaffen. Eingeboren, hundertprozentig göttlich. Da war nichts, woran der Teufel hätte Anrecht haben können. Absolut nichts. Ich hätte fast einseitig gesagt, der eingeborene Sohn Gottes, durch dieses heilige Blut, das in diesen Adern floss, sind wir erlöst worden. So steht es auch Apostelgeschichte 20, 26 bis 28. Weidet die Gemeinde Gottes, unter die euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu weiden die Herde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Am Kreuz auf Golgatha das göttliches Blut geflossen, um ein göttliches Erlösungswerk hier auf Erden für uns zu vollbringen. Und wir dürfen das von Herzen glauben. Wenn wir das so glauben können, dann dürfen wir auch froh werden. Froh werden, dass der Herr des Himmels seine Gottheit abgelegt hat. Mensch wurde, an Gebärden als Mensch erfunden wurde, um uns in den göttlichen Stand der Sohnschaft zurückzuversetzen. Sind wir dafür immer noch dankbar? Die Dankbarkeit muss neu in uns aufsteigen. Hier steht's. Ja, God bless you, brother. Der Dienst der Braut und der Dienst Christi ist derselbe. Ja, was lese ich da? Seite 13. In der Predigt das Zeichen. Etwa sechste Zeile von unten. Der Dienst der Braut und der Dienst Christi ist derselbe. Damals sagte unser Herr, wenn ihr mir nicht glauben wollt, so glaubt doch den Werken. Der Vater, der in mir wohnt, er tut seine Werke. Amen. Die Stunde muss kommen, wo wir einfach sagen können, wenn ihr uns nicht glauben könnt, dann glaubt doch Gott, der seine Werke hier wirkt. Nämlich Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit, aber auch die Auferstehungskraft. Jetzt kommt noch mehr. O Bruder, die Stunde, in welcher der Beweis sichtbar wird, ist nahe herbeigekommen. Wir können es schon sehen. Wir wissen, dass wir nahe am Ende sind. Seht die vielfältigen Botschaften und die Zeichen und Wunder, welche geschehen. Die Stunde, in der es sichtbar werden muss, der Beweis sichtbar werden muss, ist nahe herbeigekommen. So viele Jahre später, was sollen wir heute sagen? Heute dürfen wir sagen, sehr nahe. in greifbare Nähe gerückt. Die Stunde, in welcher der Beweis sichtbar wird, ist nahe herbeigekommen. Wie sollte es um uns alle bestellt sein, mit allem, was wir sind und haben, Gott ergeben, ihm zur Verfügung zu stehen, damit er sein Werk fortsetzen und dann vollenden kann. Weiter steht hier: Hier wenden wir uns dem zu, was durch die Gemeinde geschehen muss. Der Beweis muss offenbar werden. Wenn ich das Blut sehe, will ich schonend vorübergehen. Nichts anderes kann es bewirken. Es muss das Blut sein. Jetzt ist der Heilige Geist unser Beweis von Gott. Vielleicht kurz die Bemerkung. Vor einiger Zeit haben wir sie schon gemacht. Wir dürfen auch in diesem Punkt und Bereich nicht auf unsere eigenen oder auf die Versagen anderer zurückschauen. Seht, wie es ist. Wie viele haben das Blut des Lammes gerühmt, ohne immer als Erlöste gelebt zu haben. Es gelang ihnen nicht immer, wie sie es sich gerne gewünscht hätten, mit Gott zu leben. Wie viele, die den Heiligen Geist empfangen haben, sind nicht darin geblieben, sind entweder ungehorsam geworden oder mancherlei Dinge sind gewesen. Sollen wir darauf schauen? Dann werden wir Gott nie erleben. Wir müssen auf den Herrn schauen. Nicht aufeinander, nicht auf uns, sondern auf den Herrn. Und wenn uns Gott noch mehr Gnade schenkt als die, dann die Gnade, dass wir aus unseren eigenen und aus den Fehlern anderer lernen, um nicht die gleichen Fehler zu tun. Und dann hat sich vielleicht auch das gelohnt und bezahlt gemacht. Aber niemals zurückschauen und daran aufhalten, sondern höchstens daraus zu lernen. Schaut, wenn Micha gesagt hat, diese 400, die haben jetzt alle so mächtig geweissagt, was soll ich da noch als Einzelner? Er ließ sich dadurch nicht irre machen. Er dachte, verkehrt ist verkehrt, aber richtig bleibt doch richtig. Und die Leute, die ihn da, oder die zwei Männer wohl, die ihn riefen, sagten zu ihm, schließ dich dem an, was die anderen sagten, und sage das Gleiche. Dann kamen doch die herrlichen Worte über seine Lippen. Nur, was mein Gott mir sagen wird, das werde ich reden.
Amen.
Er hat sich an dem, was da vor sich ging, überhaupt nicht aufgehalten.
Amen.
Er hat vorgetragen, was von Gott aus geredet, geplant und geoffenbart wurde. Müssen wir nicht das Gleiche tun? Hat sich Bruder Branham aufhalten können an all den hunderten Evangelisten, die ihn umgaben, die nur die Sache erschwerten, die Leute nur abgelenkt haben, anstatt sie auf das zu lenken, was Gott tut, haben sie alle auf sich gelenkt und ihre große Arbeit? Und was ist heute? Heute sind viele Reiche im Reiche Gottes entstanden und jeder geht seinen eigenen Weg. Was sollen wir tun? Kann ich aufhören, nur weil viele andere gehen, ohne gerufen worden zu sein? Das wäre der größte Trick des Teufels. Natürlich sage ich manchmal, Herr, ich kann nicht mehr. Natürlich sage ich oft genug, Herr, ich will nicht mehr. Und wenn es dann soweit ist und ich in den Kalender schaue, ist kein einziges Wochenende im ganzen Jahr frei. Und trotzdem sage ich immer wieder, Herr, ich kann nicht mehr. Und trotzdem geht es immer weiter mit Gottes Hilfe.
Amen.
Und ich bin überzeugt, wenn Sie mich eines Tages ins Meer reinschmeißen wie den Jona, dann komme ich noch am Ufer wieder heraus. So wird es denen ergehen, die tatsächlich gerufen wurden. Du kannst einer göttlichen Berufung nicht aus dem Wege gehen. Wäre froh gewesen, wenn ich damals gestorben wäre. Das wäre natürlich ein Segen für mich gewesen. Ich lese jetzt noch schnell weiter. Als dieses geschah, kam das Zeichen auf sie herab. Sie wurden identifiziert durch die Werke und Zeichen des Heiligen Geistes. Sie sprachen in Zungen. Sie weissagten und verherrlichten Gott. Sie wurden mit ihrem dargebrachten Opfer identifiziert. Der Heilige Geist bestätigt unsere Zugehörigkeit zu Christus.
Amen.
Amen. Nicht zu einer Gemeinde. Der Heilige Geist bestätigt unsere Zugehörigkeit zu Christus. Ich habe jetzt eine Frage. Ich bin völlig entspannt, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Ich bin völlig entspannt. Ich bin etwas schwach aus Afrika zurückgekommen, aber ich bin völlig entspannt. Ich weiß, das Werk Gottes ist nicht in den Händen eines Menschen. Das Werk Gottes ist ihm anbefohlen. Er hat es begonnen. Er wird es vollenden und das mit großer Macht und Herrlichkeit.
Amen.
Und am passendsten kommen ihm die schwächsten Gefäße. Die wird er vielleicht noch am besten gebrauchen können. Aber ich habe dort trotzdem eine Frage. Wir sind ja so ganz unter uns. Aber dazu setze ich jetzt mal die Brille nicht auf, denn ich möchte euch alle sehr deutlich sehen. Alle mit einem Blick. Wer hat eine Befürchtung, in Zungen zu reden? Wen beschleicht irgendwie ein heimliches oder manchmal sogar, ich nenne es mal, unheimliches Gefühl, wenn er hört, dass man doch in Zungen sprechen könnte? Wem ist dabei nicht ganz wohl zumute? Hebt bitte nicht die Hände. Ich fürchte, dass zu viele hochgehen. Ich fürchte, dass zu viele hochgehen. Aber auch wenn ihr sie nicht hebt, eins will ich euch sagen. Ihr müsst so lange beten, bis diese Furcht von euch genommen wird. Diese Furcht, etwas Verkehrtes von Gott zu empfangen, muss jedem Gläubigen genommen werden. Ich habe dafür genügend Schriftstellen. Wenn ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten?
Amen.
Und er sagt, wenn ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt. Und er sagt, wenn der Sohn um einen Fisch bittet, wird der Vater doch keine Schlange geben. Oder um Brot, doch keinen Skorpion. Diese Angst müssen wir genommen bekommen. Die müssen wir unters Kreuz bringen. Denn in dieser Furcht, dass etwas Verkehrtes kommen könnte, kommt wirklich etwas Verkehrtes. Ob ihr das fassen könnt oder nicht. Was ich gefürchtet habe, sagt Hiob, ist über mich gekommen. So viele Menschen fürchten, dass etwas Böses über sie kommt. Und was soll ich euch sagen? Die meisten, wenn sie nicht völlig frei sind und der Feind noch ein Anrecht an ihnen hat, schleicht sich tatsächlich etwas Böses ein. Aber ehe wir nun um die Geistestaufe beten wollen, müssen wir an eine hundertprozentige Erlösung, Vergebung und Gnade Gottes glauben und daran, dass der Teufel sein Anrecht an uns verloren hat.
Amen.
Dass jede Macht Satan zerstört ist.
Amen.
Und dass der Herr der Schlange den Kopf zertreten hat.
Amen.
Und dass er als Sieger auferstanden ist am dritten Tage.
Amen.
Und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wenn wir in dieser Weise glauben können und wirklich keine Furcht mehr, und ich sage euch, diese Furcht ist bis heute noch über jeden gekommen, der um die Geistestaufe bittet. Das ist die Überwindung. Es gibt keinen Menschen, der die Geistestaufe erlebt hat, den der Feind nicht noch vornimmt und sagt, pass jetzt auf, das geht schief, das schleicht sich mal ein. Mit der Feind kommt mit 10 und mehr Gedanken. Nur, um uns davon abzuhalten, dass wir Gott glauben und Gott erleben. Wenn der Feind mit solchen Gedanken kommt, müssen wir ihn mit dem Worte Gottes schlagen und sagen, Satan, weiche hinter mich. Mein Herr wird mir keine Schlange geben, er wird mir Brot geben, er wird mir Fisch darreichen. Aber nichts Verkehrtes wird Gott geben. Als erstes, ich sag's noch einmal, müssen wir diese Furcht unter das Kreuz bringen. Furcht ist nicht in der Liebe. Die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Wenn wir alle ganz offen vor Gott und zu Christus bekennen, von ihm begnadigt, erlöst worden zu sein und dass Satan alle Macht an uns verloren hat. Es gibt sogar Leute, die bringen es so über ihre Lippen. Die sagen, Satan, du hast kein Anrecht mehr an mir. Jesus Christus hat mich erlöst. Deine Zeit ist um. Ich bin ein Eigentum des Herrn geworden. Man muss mit den Lippen bekennen, was man von Herzen glaubt. Und dann wird's Licht. Dann kommt Klarheit. Dann kommt Zuversicht. Dann kommt Vertrauen. Und plötzlich werden wir alle in eine Atmosphäre versetzt, die ist dann frei von diesen plagenden Zweifeln. Frei von diesem Unglauben und von der Vermischung der verschiedenen Gedanken. Plötzlich können wir uns dann erheben über dieses Gefecht hinweg, das ja zunächst einmal stattfindet. Und das geschieht im Gebet, in der Weihe, in der Hingabe an unseren Herrn. Und in dem Moment, wo wir diesen Punkt erreichen, aus diesem, ich nenn's mal, Kampfgebiet, aus dieser Auseinandersetzung, die an jedem vor sich geht, genommen worden zu sein. Plötzlich geschieht's. Da sind wir von Himmelsluft umweht. Da wird die Seele, man spürt es buchstäblich, wie das plötzlich, so wie beim plötzlichen Sinken, etwas plötzlich erhoben wird. Da können wir wörtlich sagen, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Es muss dahin kommen, dass wir aus dieser Auseinandersetzung herausgenommen werden. Und ich sage euch auch warum. Genauso, wie es mit der Botschaft geht, mit all den Predigten. Wer hatte da keine Auseinandersetzung? Der Feind kam und sagte, ja, stimmt das denn jetzt überhaupt? Ist das denn richtig? Soll denn dieser Mann Recht haben und alle anderen im Unrecht sein? Das ist doch noch nie gepredigt worden. Kennt ihr denn nicht eure eigenen Argumente, mit denen ihr zu tun hattet? Genauso ist das mit einem Erleben mit Gott. Da kommen andere Argumente, aber sie kommen. Wir müssen einmal zu dem Punkt der Glaubensgewissheit durchdringen. Wer könnte heute noch kommen und sagen, Bruder Frank, glaubst du, dass das alles so recht ist, was der Bruder Branham da gepredigt hat? Ich würde es dem Teufel ins Gesicht sagen, dass es stimmt. Und allen Menschen auch. Ja, warum? Aus mir? Nein! Aus dem Absolut des Wortes Gottes. Im Worte Gottes ist doch Gewissheit. Das ist doch nicht Ja und Nein. Das ist Ja und Amen. Und wenn wir das begriffen haben, dass alle Erlebnisse mit Gott genauso auf derselben Basis sind. Erst zu dem Zeitpunkt, wo wir innerlich Gott zustimmten, und erkannt haben, das ist von Gott. Auch als uns noch nicht alles klar war, aber wir uns im Glauben auf die Seite Gottes stellten. Mit dem Moment begann es doch. Da wurde Klarheit um Klarheit und Wahrheit um Wahrheit. Also, bitten wir unseren Gott und Vater innig darum, uns aus diesem Kampfgebiet, aus dieser Auseinandersetzung, die ja in unseren Gedanken vor sich geht, herauszuheben, auf höheren Grund zu stellen. Und plötzlich werden wir spüren, dass sich etwas um uns und in uns tut. Ich glaube, dass Jesus Christus heute noch derselbe ist. Ich glaube, dass er heute mit Geist und Feuer tauft. Ich glaube, dass wir zurückgebracht werden zum Anfang. Und das gehört dazu. Und was Gott noch ganz am Ende geben will, durch Spätregen und so weiter, das nehmen wir dann auch noch mit. Wir nehmen grundsätzlich alles mit, was Gott uns nur geben wird. Haben wir das jetzt soweit verstanden? Wir sind erlöst. Göttliches Blut ist geflossen. Das göttliche Leben wurde frei. Der Geist Gottes, das Leben Gottes, das Wesen Jesu Christi ist nun in den Gläubigen, in der bluterkauften Schar. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jetzt ist sein Leben in uns. Wer war es in diesen Tagen? Irgendeine ganz teure Schwester. Gut, dass mein Gedächtnis so schlecht ist, aber sie sagte, als sie jung war, hat sie immer, was war das für ein Vers? Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das wohl mit 14 Jahren. Dann sprach sie, ja, Christus mein Leben, das konnte sie verstehen. Aber Sterben mein Gewinn. Was soll da am Sterben Gewinn sein? Nicht nur mit 14 Jahren. Wo soll da im Sterben Gewinn sein? Heute wissen wir es. Christus, mein Leben. Sterben mein Gewinn. Wir sind mit Christus gestorben. Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben, mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Mit ihm in die Himmelswelt versetzt worden. So steht es geschrieben. Und so glauben wir es von heute an. Und so erwarten wir es. Wenn wir glauben, müssen wir auch erwarten, so der Glaube Füße hat und gehen kann, Leben in sich trägt, so muss er damit rechnen, dass das, was Gott gesagt hat, auch wirklich geschieht. Ein Mensch, der zu Gott kommt und Rettung wünscht, muss glauben, dass er gerettet wurde, als Christus auf Golgatha starb.
Amen.
Wer nicht glauben kann, kann Gott nicht gefallen. Er kann sich Gott nicht nahen. Heute wollen wir Gott glauben. Wirklich von Herzen glauben. Und es möge niemand in unserer Mitte sein, der diesen Kampf noch länger führt und sagt, ach, ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Teures Herz, lass es mich auf den Weg mitgeben. Alles, was biblisch ist und unsere Brüder und Schwestern von Anfang an erlebt haben, das ist goldrichtig.
Amen.
Auch für uns in diesen Tagen. Stimmt's oder nicht?
Amen.
Das Amen war schwach. Ganz schwach war's. Gott möchte ein kräftiges Amen. Denn es gibt wirklich Leute, die haben ganz große Mühe. Die einen sagen, die Zeiten sind vorbei, das war die Pfingsterweckung. Da kann kein Glied in der Kette fehlen. Rechtfertigung, Heiligung, Geistestauf und dann Vollendung. Man kann nicht einfach eine Sache ausklammern und dann den Sprung machen. Der Sprung geht dann nicht in die Höhe, der Sprung geht dann in die Tiefe. Wollen wir doch glauben, wie die Schrift sagt? Fällt uns ein Zacken aus der Krone, wenn wir Gott recht geben? Wenn wir glauben, wie die Schrift sagt? Wenn wir das übernatürliche Wirken des Geistes erwarten? Wird uns ein Schaden werden? Nein, uns wird geholfen werden. Dem Schaden wird abgeholfen werden. Und gemeinsam werden wir Gott dienen und froh werden und ihm die Ehre geben. Und dann werden es auch die anderen sehen und sich mitfreuen. Wer kann Gott dafür danken? Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Das ist Lehre der Apostel. Und dahin werden wir wieder zurückgebracht. Gott möge uns sein Zeichen geben. Wirklich das Merkmal, sein Siegel, das Siegel des Heiligen Geistes, dass göttliches Leben in die bluterkaufte Schar zurückgekommen ist. Dank sei unserem Gott dafür. Das ist Ja und Amen. Wir glauben an ein vollbrachtes Erlösungswerk. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen.
Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam dem Herrn die Ehre geben. Mein Erlöser, von Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Ich danke dir für die gesalbten Predigten deines Knechtes und Propheten, den du gesandt hast in unseren Tagen, um unsere Herzen den Vätern wieder zurückzuwenden, eine Umkehr im Volke Gottes zu bewerkstelligen, hinweg von allen eigenen Meinungen, eigenen Wegen, eigenen Vorstellungen, zurück zu Gott, zurück zu seinem Wort. Herr, hier sind wir heute Abend. Mach dem Kampf ein Ende. Schenk uns den Sieg von Golgatha. Herr, wir preisen dich und wir beten dich an. Satan, du hast dein Recht verloren. Wir sind die bluterkaufte Schar. Halleluja. Preis und Ehre. Anbetung sei dem lebendigen Gott. Halleluja. Alle, die glauben, sagen Halleluja. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Herr, bring uns dahin, dass wir glauben können, wie die Schrift sagt, dass wir sehen, was in der Schrift verheißen wurde, dass alles geschehe nach deinem Wort, nach deinen Verheißungen. Mein Gott, erbarme dich meiner, erbarme dich unser und hilf uns, dass wir als Sieger hervorgehen. Dir, dem lebendigen Gott, sei Preis und Ehre. Herr, habe Dank für das vergossene Blut, für die Erlösung, für die Vergebung, für das Heil, für die Gnade, für das ewige Leben. Treuer Gott, gib uns die Antwort und die Bestätigung, dass wir deine bluterkaufte Schar sind, dass du wieder erstattest und zurückbringst. Nimm allen Unglauben, alle Furcht, jeden Zweifel. Versetze uns in eine heilige Glaubensatmosphäre zur Ehre deines Namens. Wir haben es mit dir, dem Auferstandenen, zu tun. Tu du Großes aus Gnaden. Herr, in diesen Tagen möge heute der Anfang gemacht worden sein. Oh.